Hallo und herzlich willkommen zum ersten deutschen Videospiel-Podcast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr uns wieder euer Ohr leiht. Der erste DVP wird präsentiert von der Best Ager Gamer Community. Alle Informationen zu den Best Ager Gamern findet man unter bestagergamer.de oder bagamer.de. Und damit Tag auch zur 161. Folge des ersten DVP für Juli 2018. Mein Name ist Hobbs und ich melde mich hier aus dem wunderschönen Loft 329. Und immer wieder, wenn ihr hört, dass ich mich mal aus dem Loft melde, habe ich in der Vergangenheit ja schon das ein oder andere Mal getan. Zugegeben seltener. Meistens sitze ich dann doch in dem klassischen Podcast-Studio. Aber ihr wisst immer, wenn ich in diesem Loft sitze, dann habe ich auf der einen Seite eine wirklich tolle Zeit, weil dieses Loft ist wirklich fantastisch und ich halte mich hier total gerne auf. Allerdings, und das hört ihr natürlich auch, halt es hier dann deutlich anders als in einem guten klassischen Podcast-Studio. Und mit diesem Hall müsst ihr jetzt leider zurechtkommen im Juli 2018. Aber ich hoffe, das ist nicht ganz so schlimm. Und ich hoffe, ihr schafft es auch, wenn ihr ja erneut nur auf mich alleine zurückgreifen könnt. Ich soll euch recht herzliche Grüße von Holle bestellen. Der freut sich total, dass es mit dem ersten DVP weitergeht, genau wie viele andere von euch auch. Wir haben ja echt ein ganz, ganz geiles Feedback erhalten, das muss ich sagen. Aber Holle und ich, wir schaffen es aber nicht, uns im Juli zu treffen. Er hofft natürlich im August und oder September und oder Oktober dabei zu sein. Er möchte noch an mehreren Folgen in diesem Jahr teilnehmen und das hoffe ich natürlich auch. Und ja, also wir bleiben dran und alle Informationen, wann wir uns treffen und mit wem die nächste Folge aufgenommen wird, das alles kommunizieren wir ja über unseren Twitter-Account Erster DVP. Ja, so ist der Name, ne? Erster DVP, ausgeschrieben in einem Wort, ne? Ohne eine Eins oder so, sondern Erster DVP. Und über diesen Twitter-Account haben wir auch echt geiles Feedback bekommen für die Juni-Ausgabe. Mein Gott, ich muss das wirklich mal sagen, es tat mir so gut, wie viele von euch reagiert haben und gesagt haben, ey geil, dass es den ersten DVP noch gibt und super und so weiter und so fort. Und ja, und ich habe es in der letzten Folge erklärt, ich will das hier nicht alles wiederholen, ne? Hört euch am besten, falls ihr es noch nicht getan habt, hört euch die Folge 160 an, denn da erkläre ich in den ersten Minuten, was wir so vorhaben. In der nächsten Zeit, aber um das ganz grob zu sagen, einmal im Monat soll es eine Folge geben und ja, da rede ich oder reden wir dann einfach nur über Videospiele ohne große Agenda und ohne große Rubriken. Das Einzige, was wir machen, ist, dass wir ganz zum Schluss immer nennen, welches sind unsere drei aktuellen Lieblingsspiele. So. Okay, im Juli einen Podcast aufzunehmen für Videospiele, das ist schon anspruchsvoll, weil so richtig viel Neues passiert nicht. Ne? Also so richtig viel Neues gibt es natürlich nicht zu berichten aus der Videospielszene. Auch die Titel, die jetzt angekündigt worden sind, habe ich jetzt nicht direkt vor mir auf dem Schirm, aber ich habe mir mal so ein, zwei Videos angeguckt von 4Players, von GamePro oder so. Die haben dann meistens ja mal so eine Monatsübersicht und richtig viele unglaublich geile Titel waren nicht dabei. Ich glaube, es war nicht ein einziger AAA-Titel dabei, der jetzt im Sommer erscheint, ist ja auch klar. Dann gibt es natürlich Spiele, die schon über eine gewisse Fanbasis verfügen, wie Banner Saga 3 zum Beispiel wird jetzt erscheinen in diesem Monat. Klar, also es gibt natürlich so ein paar Titel, auf die sich einige von euch sicher doll freuen und hoffentlich auch zu Recht doll freuen, aber so richtig, richtig, richtig großer Titel ist irgendwie nicht dabei, ne? Interessant, weil hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, Ende Juli erscheint Go Vacation oder so ähnlich, Go Vacation, glaube ich, ne? Irgendwie exklusiv von Nintendo für die Nintendo Switch, wo es irgendwie eine Insel gibt, wo man irgendwie seinen Urlaub verbringen kann. Die Videos sahen wie oft bei Nintendo sehr naiv aus und sehr lieblich aus, aber irgendwie auch ganz cool. Da bin ich mal gespannt, was ist das, eine Minispielsammlung, die dahinter steht, oder was ist das eigentlich? Das ist keine Ahnung, ne? Und Ende Juli erscheint ja auch für die Xbox One No Man's Sky. Und das ist natürlich mal ein sehr geiler Titel, ne? No Man's Sky. Erschien, ich glaube, sogar vor 2 Jahren, oder? Kann das angehen? Vor 2 Jahren exklusiv für die PlayStation 4. Oder war es letztes Jahr? Nee, ich glaube nicht, ne? Ich glaube, es war schon vor 2 Jahren, dass No Man's Sky erschien. Ich bin mir jetzt aber nicht ganz sicher. Ich gefährliches Halbwissen. Vor 1 oder vor 2 Jahren erschien No Man's Sky und Ja, ich war begeistert von diesem Titel. Der wird auch ewig bei mir in Erinnerung bleiben, weil ich will da gar nicht jetzt zu sehr ins Detail gehen, aber in meinem echten Leben bin ich ja selbstständig, ne, und kann, wenn man so will, mir theoretisch zumindest meine Arbeitszeit auch flexibel einteilen. Ne, ich glaube, dass ich mich vor keinem entschuldigen muss. Ich glaube, dass ich eher mehr als zu wenig arbeite. Eher zu viel als zu wenig. Aber ich bin nicht in so einem super festen Korsett. Ich kann natürlich theoretisch immer arbeiten oder auch mal die Arbeit ruhen lassen. Und warum ich das noch nie gemacht habe, weiß ich nicht. Aber für No Man's Sky habe ich zum allerersten Mal mir selbst einen Tag Urlaub eingetragen. Ich wollte unbedingt beim Erscheinen von No Man's Sky einen Tag Urlaub haben und das Ding spielen. Ich habe es dann auch die ersten 10 Stunden gespielt. Und seitdem habe ich mir ganz selten, aber immer mal wieder mal einen Urlaubstag genommen, wenn ein Spiel erschienen ist. FIFA 18 kann ich mich erinnern. Im letzten Jahr habe ich mir einen Urlaubstag genommen und auch dieses Jahr sogar schon im März für MLB The Show 18, für das Baseballspiel. Und ich habe mir auch einen weiteren Urlaubstag schon eingetragen, Ende Oktober für Red Dead Redemption 2. Also die Idee, sich so einen Urlaubstag zu nehmen und dann wirklich von morgens bis abends sich nur mit diesem einen einzigen Spiel zu beschäftigen, ja, die kommt eigentlich von No Man's Sky. Ich war sehr gehypt, bevor No Man's Sky erschienen ist. Und ich glaube, das war ja die gesamte Videospielwelt. Wir können uns vielleicht noch dran erinnern, Sean Murray, der kreative Kopf hinter Halo Games, die wiederum die Entwickler sind von No Man's Sky. Das ist ein relativ kleines Studio und Sean Murray eine Person, ne? Und das Projekt No Man's Sky ist ja unglaublich umfangreich, ne? Millionen von Planeten, die computergeneriert werden und jeder fliegt da auf seine Planeten und die werden immer generiert und du bist der allererste, der so einen Planet betritt und kannst ihm auch einen Namen geben und jeder, der anschließend irgendwie durchs All fliegt und durch welchen Zufall auch immer auf deinem Planeten landet, der sieht dann, das ist dein Planet. Also die Idee ist ja unglaublich groß und faszinierend gewesen und die haben ja von der ersten Ankündigung bis zum Release, hat es glaube ich auch nochmal gut 2 Jahre gedauert und haben den Termin immer nochmal wieder verschoben und damals hat Sean Murray tatsächlich Morddrohungen bekommen, als dann dieses Spiel nochmal verschoben worden ist. Also die Erwartungshaltung bei einigen Gamern war unermesslich hoch. Und dann ist das Spiel damals erschienen und ja, dann passierte natürlich das, was passieren muss, wenn die Erwartungshaltung so hoch ist. Kaum ein Spiel kann das natürlich auch dann einhalten und No Man's Sky auch nicht. Und insofern hat es dann doch viele Videospieler am Ende dann doch enttäuscht, ja, man da war keine Story und irgendwie die Planeten glichen sich nachher immer an und irgendwie das war also sie haben relativ viel Kritik bekommen und auch von meiner geliebten Seite 4players.de haben sie eine ganz schlechte Bewertung bekommen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, was es war. Ich glaube, es waren 58% Spielspaß. Also wirklich ein Verriss und da war ich damals ganz traurig drüber, weil das finde ich halt so toll an 4players, dass sie nicht immer mit dem Mainstream gehen. Und der Mainstream hat halt No Man's Sky verrissen. Und ich hätte wirklich gedacht, dass die Journalisten und die Redakteure von 4players, wenn nicht die, wer denn dann, auch mal erkennen die Idee, die dahinter steckt und die Vision, die dahinter steckt. Und ich finde es auch ziemlich gut umgesetzt, dass da noch ganz viel nicht rund lief. Okay, zugegeben, deswegen darf man jetzt nicht 85% und mehr erwarten, aber 58, das war damals schon echt ein bisschen bitter. Und ich konnte das auch gar nicht nachvollziehen, weil ich hatte so viele Stunden und so viele Tage und so viele Wochen richtig Spaß mit No Man's Sky. Ich fand, das war ein so geiles Spiel, wirklich. Ich konnte es auch von der ersten Minute an verstehen, wenn die Masse der Videospieler nicht abgeholt werden von No Man's Sky, weil es halt ein relativ untypisches Videospiel ist, weil es hatte damals gar keine richtige Story. Also die Story war, du musst zum Mittelpunkt des Universums reisen, wo immer das ist. Und da gibt's dann so einen Atlasweg und das war alles ein bisschen mystisch und dem musste man dann irgendwie folgen. Aber du bist halt ein Reisender im unendlichen All gewesen, ne? Und mir hat das total gut gefallen, aber ich glaube, viele hat das nicht so wirklich vom Hocker gehauen. Und Halo Games haben dann an ihrem Spiel ja stark geschraubt, haben so kleinere Updates herausgebracht und dann gab es ein riesen Update. Ich glaube, das war im letzten Sommer. Also wenn No Man's Sky schon 2 Jahre her ist, dann war es im letzten Jahr. Wenn es erst 1 Jahr her ist, dann war es vielleicht zum Jahreswechsel. Da könnt ihr mal sehen. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich jetzt in dieser Sekunde nicht. Aber auf jeden Fall nach einer längeren Zeit gab es ein Riesen-Update. Und da wurden dann viele Dinge möglich gemacht, die so die Community unbedingt wollte. Also es gab ganz grob gesagt eine Storyline, ja, also das Wort Story ist hier auch echt ein bisschen zu hoch gegriffen, aber du bist nicht mehr ganz so planlos durchs All geflogen, sondern hast so ein bisschen einer Geschichte folgen können. Dann konnte man auch einen Heimatplaneten bestimmen, man konnte da eine Basis aufbauen, man konnte, keine Ahnung, darauf eine Raumstation errichten und. Das fanden viele schon ziemlich gut und für eine relativ große Community war damit No Man's Sky deutlich attraktiver geworden. Mich hat's ehrlich gesagt von Update zu Update immer ein bisschen mehr zurückgelassen. Ich fand halt diese Einfachheit, diese Schlichtheit, die fand ich halt super. Und ich hab's einfach auch genossen, wenn ich nach Hause gekommen bin vom anstrengenden Arbeitstag und bin einfach mal 1-2 Stunden da durchs Weltall geflogen, hab mir mal ein paar Planeten angeguckt, ein paar Ressourcen abgebaut. Ich brauchte nicht mehr. Ich brauchte nicht mehr, ja. Also, und je komplexer dieses Spiel wurde und je mehr Möglichkeiten es gab, desto mehr hat mich No Man's Sky so ein bisschen verloren. Und jetzt habe ich auch schon lange, lange, lange nicht mehr No Man's Sky gespielt. So, und nun erscheint dieses Spiel also Ende des Monats, Ende Juli, für die Xbox One. Und darauf freue ich mich auch. Ich werde es mir definitiv nicht für die Xbox One kaufen, weil ich hab's ja schon für die PlayStation 4, aber die neue Xbox-Version wird dann gleich ausgeliefert, nicht nur mit allen Updates, die bisher gelaufen sind, sondern auch mit dem riesengroßen Update Next. So heißt das Update, ne? Mit dem Update Next. Und dieses Update Next erhalten natürlich dann auch zeitgleich alle PlayStation-User auf der PlayStation 4. Und also auf Deutsch auch ich. Und dann gucke ich es mir natürlich nochmal an, weil da sollen unglaublich viele neue Dinge integriert sein. Es soll unter anderem auch tatsächlich möglich sein, aus diesem Multiplayer, der ja ist, aber eigentlich ist das Universum so groß, dass du immer nur alleine irgendwie vom Planet zu Planet geflogen bist, aber dann sollte es wirklich viel mehr Interaktion geben. Du sollst mit Freunden dieses Abenteuer erleben können. Du sollst sogar irgendwelche Rennstrecken oder so auf Planeten für die Allgemeiner zur Verfügung stellen und. Also es soll ein riesengroßes Update geben. No Man's Sky soll sich dann ganz anders anfühlen. Ob ich das gut finde, weiß ich noch nicht. Wobei, ehrlich gesagt, ein Riesenrisiko ist es nicht, weil ich spiele es ja jetzt schon seit ein paar Monaten nicht mehr. Aber es könnte natürlich sein, dass dann die Xbox-Jünger dann das echte No Man's Sky Vollpaket bekommen. Und da kann ich echt nur jedem Xbox-Only-Spieler raten, guckt euch das mal an. Weil No Man's Sky ist ein ganz besonderer Titel, es hat schon einen ganz besonderen Charme. Ich weiß jetzt, wie gesagt, nicht, was da direkt auf uns zukommt mit diesem Update, ob sie dieses Spiel auch dann ganz anders anfühlen wird, weiß ich nicht. Aber die Grundidee, ich fand und finde sie einfach immer noch sehr, sehr, sehr geil. Das muss ich sagen. Und deswegen freue ich mich natürlich auf den Release-Termin auf der Xbox One, weil ich dann als PlayStation 4-Spieler ebenfalls etwas damit anfangen kann. Ansonsten bin ich momentan relativ viel auf der Xbox One unterwegs. Ich habe das ja schon im letzten Podcast angekündigt, dass ich ein bisschen angefixt von der Pressekonferenz auf der E3 von der Xbox mal wieder ein bisschen mehr Xbox gespielt habe. Habe mir jetzt auch den Multiplayer-Titel The Crew 2, den man ja für jede Plattform kaufen kann, habe ich mir dann ganz bewusst auch für die Xbox One gekauft und spiele das dort sehr viel. Und ja, momentan mag ich das ganz gerne. Ich habe auch durch ein günstiges Bundle bin ich mal an NHL und an FIFA gekommen, an die aktuellen Dinge. Haben irgendwie mal wirklich ganz wenig Geld nur gekostet im Bundle. Das hatte ich mir dann auch nochmal gekauft. Und ja, jetzt habe ich die letzten Wochen, wenn ich mal FIFA gespielt habe, auf einmal auf meiner Xbox gespielt und nicht mal auf meiner PlayStation. Und das geht sogar so weit, dass ich mir FIFA 19 jetzt vorbestellt habe für die Xbox One X. Also ich werde nach ganz vielen Jahren wieder switchen. Das ist insofern ganz interessant, weil ich ja Xbox-Spieler war, ein Xbox-360-Spieler und habe die großen Fußballtitel FIFA und Pro Evolution Soccer ausschließlich auf der Microsoft-Konsole gespielt. Und mit der PlayStation 4 bin ich dann gewechselt wieder in die Sony-Welt und habe dann viele Jahre alles exklusiv und nur auf der PlayStation gespielt. Und jetzt wechsle ich mal wieder zurück nach ein paar Jahren. Das liegt aber auch daran, ich habe einen richtig geilen Preis bekommen, muss ich sagen. Ich habe diesen EA Access Account, der kostet irgendwie 25 Euro im Jahr. Dann kann man diverse Spiele von Electronic Arts kostenlos spielen oder man bekommt auch von allen neuen Spielen so eine 10 Stunden Möglichkeit, so die Spiele jeweils für 10 Stunden zu spielen und anzutesten, ist natürlich ganz cool. Und wenn man Spiele kauft von Electronic Arts auf der Xbox One, dann bekommt man, wenn man EA Access Mitglied ist, bekommt man auch noch einen 10%igen Rabatt. So, und jetzt war gerade die Möglichkeit, FIFA 19 zu kaufen für 69 Euro und dann kostet es irgendwie aber 79 oder so, wenn du irgendwie eine Special Edition kaufst und die ganz geile, ne, Deluxe mit 100.000 Foot-Kärtchen und was weiß ich, was alles dazu gab, für 99. So, da habe ich gedacht, okay, FIFA ist natürlich das Spiel, das ich im Laufe eines Jahres netto Stunden mit Abstand am meisten spiele. Also, wenn ich mir irgendwie mal so eine Sonderedition kaufe, dann ja, lohnt sich das für mich persönlich bei FIFA besonders. So, nun gab es aber die Möglichkeit, wenn du FIFA 18 gespielt hast auf der Xbox One, vielleicht ist es auch immer noch so, weiß ich jetzt nicht, aber bei mir war das zumindest so, auf der Xbox One dann und du gehst in das Spiel rein bei FIFA 18, dann ist da so eine Werbung für FIFA 19, jetzt vorbestellen 10% günstiger und da gab es dann dieses Deluxe-Paket irgendwie für statt für 99 gab es dann irgendwie für 89 und als ich dann darauf geklickt habe, dann war mein Preis auf einmal nur noch 74, weil ich irgendwie dann auch noch Prozente bekommen habe, weil ich EA Access Mitglied bin. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe jetzt nur wenige Euro mehr ausgegeben als der Vollpreis und habe dafür das All-In-Paket bekommen. Da habe ich gedacht, okay, hups, das kannst du jetzt mal machen und damit habe ich mich schon ganz früh in diesem Sommer festgelegt, wo ich die nächsten 12 Monate Fußball spielen werde, nämlich auf der Xbox One X. Und ja, wer weiß von euch da draußen, ne? Wer von euch ist auch Xbox-Spieler und Fußballspieler, ne? Dann lasst uns mal gerne jetzt schon mit FIFA 18 ein bisschen beginnen und dann lasst uns einen Pro-Club gründen und mal ein bisschen Spaß haben, schon mal mit FIFA 18, ne? Und dann sowieso, wenn FIFA 19 erscheint, dann mal erst recht. Also wenn einer von euch da draußen FIFA auf der Xbox One spielt, dann ja, sagt mir das doch einfach mal am besten über unseren Twitter-Account erster DVP. Da schreibt mir das einfach mal hin und dann können wir uns ja vielleicht befreunden über die Xbox und dann können wir ja mal gemeinsam spielen. Hätte ich schon mal Lust zu, ne? Genau wie NHL. Also die ganzen EA Sports Titel mit der 19 hinten, die werden jetzt gekauft für die Xbox One. Und damit, alleine damit, mit diesem Move schon, werde ich in den nächsten Monaten viele Stunden mehr auf der Xbox verbringen. Das ist so. Ja, darüber hinaus, wenn ich von der Xbox One schon mal spreche, ich muss sagen, mir bringt auch PUBG immer noch unglaublich viel Spaß. Finde ich es immer noch ein ganz toller Titel. Ja, wir haben auch auf der Xbox jetzt unseren Club nochmal reaktiviert. Auch da gibt's ja den Best Ager Gamer Club. Das ist ein privater Club, der ist nicht öffentlich, aber ihr könnt ihn einfach finden, ne? Also wenn ihr Xbox One User seid, dann sucht einfach mal nach dem Club Best Ager Gamer und ja, da werdet ihr Mitglied und ja, da kann man sich da gegenseitig helfen und austauschen und für gemeinsame Spieleabende verabreden. Das wäre doch ganz gut. Bei der Xbox heißt es Club, bei Sony PlayStation heißt es Community und auch da hatten wir ja mehrere Best Ager Gamer Communities, immer bezogen auf ein paar Spiele. Das habe ich jetzt auch nochmal insofern nochmal ein bisschen optimiert, dass es jetzt einen Best Ager oder dass es jetzt eine Best Ager Gamer Community gibt, ohne irgendeinen Spieletitel und dass man sich dann da trifft und verabredet und ein Party-Chat öffnet und, sodass man sich dann da drüber trifft. Best Ager Gamer, das ist halt die Community, die ich letztes Jahr ans Leben gerufen habe, wo ich wirklich so viele nette Kontakte bereits geknüpft habe und so viele tolle Spieleabende schon erleben durfte, gerade auf der Xbox One und auf mit Player Unknowns Battlegrounds, also mit PUBG, das ist wirklich, was ich da schon für wirklich tolle Abende hatte, wirklich großartig und ja, wie gesagt, wenn ihr euch dafür interessiert und wenn ihr nicht mehr so ganz so jung seid, ne, also wir haben kein Mindestalter, ne, man kann auch in jungen Jahren Mitglied werden bei der Best Angel Gamer Community, gar kein Problem, aber die allermeisten, die da sind, sind wirklich, ich sag mal, Ende 30 und alles, was dann älter ist, und da fühlen wir uns eigentlich so ganz wohl, muss ich sagen, das ist echt ganz Schön. Gut, was gibt es noch zu berichten von meinem Videospielleben? Ich habe meinen YouTube-Gaming-Kanal, wenn ich schon Werbung gemacht habe für die Best Age Gamer Community, dann mache ich gleich nochmal weiter Werbung. Ich habe jetzt auch meinen YouTube-Kanal und meinen YouTube-Gaming-Kanal so ein bisschen optimiert und würde mich natürlich freuen, wenn viele von euch, wenn ihr daran Interesse habt, mal auf meinen YouTube-Kanal geht oder auf meinen YouTube-Gaming-Kanal geht, Derek Hopes, und da vielleicht diesen Kanal abonniert. Das wäre natürlich wirklich schön. Ich streame da in unterschiedlicher Länge mit an unterschiedlichen Tagen die Spiele, die ich aktuell spiele. Ja, die meisten YouTube-Gaming-Kanäle, die ich jetzt bisher so gesehen habe, klar, die beziehen sich auf gewisses Spiel oder auf ein gewisses Genre. Bei mir gibt's alles. Ne? Gestern zum Beispiel am Sonntag, den 8. Juni, heute ist Montag, der 9. Juni, am 8. Juli habe ich gleich 3 Streams aufgenommen, weil ich da echt viel Zeit hatte, zum Glück. Und habe aufgenommen, was war denn das? Ich habe angefangen mit MLB The Show, genau. Ich habe mal ein bisschen Baseball gespielt. Dann habe ich Onrush gespielt. Da gab es eine Demo jetzt am letzten Wochenende, kostenlos zu spielen auf der PlayStation 4. Das habe ich mir angeguckt, Onrush, und habe dann abends dann nochmal für 2 Stunden Detroit Become Human gespielt. Also wirklich ganz unterschiedliche Spiele, ganz unterschiedliche Genres. Vielleicht nicht immer für jeden alles, was dabei, aber der eine mag vielleicht Sportspiele, der andere mag vielleicht Action-Adventure und. Oder der andere mag einfach nur mal gucken, welche Spiele ich spiele und wie ich über diese Spiele denke. Seid da herzlich eingeladen. Ich würde mich natürlich über viele Abonnenten freuen und über viel Feedback, das ich da bekommen habe. YouTube-Kanal. So, darüber wollte ich eigentlich gar nicht sprechen, oder? Worüber wollte ich jetzt eigentlich sprechen? Ach so, ja, natürlich. Ich habe auch ein Spiel, das ich natürlich gestreamt habe in den letzten Tagen und Wochen, ist eigentlich der große Titel, den ich mir in den letzten Zeit zugelegt habe. Ende Juni erschien The Crew 2. Ich habe darüber ja ganz am Anfang schon gesprochen. Und ich muss sagen, ich bin wirklich echt und ernsthaft begeistert von diesem Titel. Jetzt muss ich mal kurz was trinken. Wirklich. Ich bin auch nicht total verwundert, dass die Kritiken jetzt nicht ganz so berauschend sind. Auf meinen beiden Lieblingsseiten 4players.de und GamePro.de hat dieses Spiel jeweils 76% Spielspaß bekommen. Also 76%, das ist jetzt kein Verriss, das ist jetzt absolut kein schlechtes Spiel, aber es ist halt auch keine uneingeschränkte Empfehlung. Und das kann ich gut nachvollziehen, dass Spieleredakteure das so empfinden, aber ich muss sagen, für mich ist das ein 85, 90, 92 Titel. Ich finde ihn wirklich mega geil. Man muss dazu sagen, ich persönlich empfinde das Fahrverhalten der Fahrzeuge grandios. Es ist für einen Action-Racer wirklich nahezu an Perfektion, wie ich mit diesen Fahrzeugen da zurechtkomme. Das ist wirklich toll. Ich finde, das ganze Fahrgefühl ähnelt sehr dem von Forza Horizon. Forza Horizon ist da vielleicht sogar noch ein Tick besser, weil die Autos irgendwie sich noch schwerer anfühlen, aber schwer im Sinne von, wie sie auf der Straße kleben, nicht schwer im Sinne von schwer zu handeln, sondern einfach, die fühlen sich so richtig echt an, ne? So komisch das ist bei so einem Kart Racer, was natürlich völlig unrealistisch ist, aber sie fühlen sich deswegen trotzdem sehr geil an. Für mich weiterhin eventuell auch noch die Referenz, aber The Crew 2 kommt da schon extrem dicht dran. Und ihr wisst ja, ne, man kann ja nicht nur mit Straßenfahrzeugen fahren und mit Motorrädern fahren und mit Monster Trucks fahren und Offroad fahren, sondern man kann ja auch ins Boot steigen und über das Meer und über die Flüsse brettern. Man kann ins Flugzeug steigen und über Amerika fliegen und das Ganze mit einem Knopfdruck ganz ohne irgendwelche Ladezeiten. Ne? Ich fahre mit dem Boot übers Wasser, über so einen Fluss und denke, ach, jetzt hätte ich mal wieder Bock, ins Flugzeug zu steigen. Und dann fahre ich mit Höchstgeschwindigkeit und bretter über diesen Fluss. Und dann drücke ich auf den Analogstick und sage, ich will jetzt ins Flugzeug. Und dann dauert das, ja, dann ist das ganz smooth und es geht von einem ins andere. Auf einmal wird mein Boot zu meinem Flugzeug und ich hebe ab. Und sehe dann Amerika von oben. Das ist so geil. Das bringt so einen Spaß. Irgendwo habe ich gelesen, oder ich glaube sogar sowohl auf 4players als auch bei der GamePro habe ich gelesen, dass eine der Kritikpunkte zum Beispiel war, dass Amerika sofort freigeschaltet ist. Ganz Amerika, man kann sofort überall hin, ne, weil überall finden ja irgendwelche Rennsessions statt. Aber dadurch wird irgendwie Amerika zur Farce, weil du kannst zu jedem Rennen natürlich auch mit, als Blitzreise hin, sodass du sofort dann jedes Rennen beginnst. Das heißt, du musst gar nicht mehr mit dem Auto, mit dem Boot oder mit dem Flugzeug von A nach B fahren oder fliegen. Und deswegen ist Amerika so ein bisschen diese Open World Amerika völlig zur Farce degradiert. Das habe ich jetzt zweimal gelesen und ich würde wagen, den Journalisten dazu widersprechen. Das ist Quatsch. Ja, du kannst jeden Wettbewerb sofort direkt anklicken und spielen, aber warum sollte man das tun? Manchmal tut man das vielleicht, weil man abends vor der Konsole sitzt und sagt, ach, jetzt will ich mal in einer Stunde mal so 3-4 Rennevents spielen. Aber ich sage euch ganz ehrlich, wenn ich mich vor die Konsole setze und The Crew 2 einschalte, dann bin ich sowas von geflasht und begeistert und auch noch nach Wochen. Von dieser unglaublich geilen Grafik, von dieser Stimmung, die in diesem Spiel vorherrscht. Und ich liebe es, einfach durch Amerika zu fahren oder mit dem Boot zu fahren oder zu fliegen. Ich liebe das, wirklich, auf meiner Harley zu sitzen und dann einfach, ja, so ein Rocksender, in dem gibt es auch diverse Radiostationen, die man anmelden kann, und machst du einen Rocksender an und fährst einfach mal von Osten nach Westen und oder von oben nach unten, Süden nach Norden und umgekehrt. Geil, es bringt mir total Spaß. Da ist Videospiel in einer anderen Form, nämlich totale Entspannung. Ja, vielleicht, ich habe das ja eben gerade bei No Man's Sky, es fällt mir in dieser Sekunde auf, dass es da schon Parallelen gibt, bei No Man's Sky auch gesagt, da gab es auch Abende, wo ich es einfach genossen habe, von einem Planeten zum anderen mich treiben zu lassen, über die Oberfläche zu fliegen, bisschen was abzubauen, aber eigentlich sinnbefreit einfach mal 2 schöne Stunden vor meinem Fernseher mit dem Controller in der Hand zu genießen. Und genauso ist das bei The Crew 2 auch manchmal, ne? Dass ich sage, es bringt einfach Spaß. Und man kann sich auch so gut connecten. Ich habe auch mit ein paar Best-Ager-Gamer mich schon connected und wir sind dann gemeinsam durch Amerika gefahren. Wir haben gemeinsam Events bestritten. Wir haben eigene Rennen erstellen können. Wer als erstes von San Francisco nach Los Angeles kommt, hin und zurück oder wie auch immer. Also das geht ja auch alles. Und deswegen, ich finde, der Weg ist das Ziel. Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es besser beschreiben soll. Das sind so Spiele, wo du sagst, da klapperst du nichts ab, da musst du nicht von A nach B und von B nach C und von C nach D, sondern du kannst es so machen, wie du willst. Und wenn du halt schnell eine Blitzreise von einem Event zum anderen machen willst, dann mach das. Und wenn du einfach mal entspannt sein willst, dann kannst du das auch. Und dann fährst du einfach mal entspannt. Und natürlich gibt es im Laufe dieser amerikanischen Karte auch diverse kleine Aufgaben. Ne? Da kann man Fotos schießen oder besonders schnell über so eine Radarfalle fahren oder was weiß ich. Oder auch Lootboxen sind irgendwo in den Wäldern versteckt, wo der Radar einen dann so ein bisschen hingeleitet. Also da gibt es ja auch ein paar kleine Gimmicks, die man da machen kann. Aber insgesamt finde ich genau diese Mischung halt richtig. Und deswegen sind 76% meiner Meinung nach völlig unterrepräsentiert. Und auch die Kritik des Gummiband-Effekts kann ich überhaupt nicht teilen. Denn das haben sowohl 4Players als auch GamePro geschrieben, dass bei den Renn-Events ein sehr störender Gummibandeffekt ist. Nun habe ich schon, ich weiß nicht, 40, 50 Events hinter mich gebracht und ich habe diesen Gummibandeffekt immer noch nicht so richtig entdeckt, was, ich muss das ein bisschen differenzieren, ich verstehe schon, was die Redakteure da meinten als Gummibandeffekt, aber ich habe das überhaupt nicht so verstanden, weil Gummibandeffekt, das muss ich auch mal dazu sagen, ist für mich ein Totschlagwort. Also wenn ich mich für einen Racer interessiere und irgendwo lese ich, dieser Racer hat einen Gummibandeffekt, dann weiß ich schon, dieses Spiel werde ich mir nicht kaufen, weil ich hasse das. Ne? Also ihr wisst alle, was damit gemeint ist, ne? Mit Gummibandeffekt. Damit ist gemeint, egal wie gut du fährst und wie schnell du fährst und wie perfekt du eine Strecke fährst, ey, die anderen kleben immer hinter dir und wehe, du machst einen Fehler, dann kannst du ganz schnell überholt werden. Du kannst irgendwie dir keinen richtigen Vorsprung erarbeiten. Ne? Andersrum allerdings genauso, bist du irgendwie total blind und fährst irgendwie gegen jeden Laternenmast und bleibst überall hängen. Ja, und du müsstest eigentlich schon, die anderen müssen schon minutenlang vor dir sein. Dann wunderst du dich doch, wenn du mal 1-2 Kurven halbwegs unfallfrei fahren kannst, dass du dann auch gleich wieder zum Fahrerfeld dass du wieder zu dem Fahrerfeld wieder dazukommst. Ja. Das finde ich total demotivierend, egal in die eine wie in die andere Richtung, wenn ich besonders gut oder besonders schlecht war. Das finde ich halt ätzend. Ja, das ist überhaupt gar keine richtige Herausforderung. Bei The Crew 2 sehe ich das aber völlig anders, weil, wie soll ich euch das erklären? Es gibt da, wenn du eingeladen wirst zu einem Event und du fährst dann dahin, dann ist da eine Zahl, wo es heißt, also du musst mindestens dieses Level haben. Und ich sag jetzt mal 50, nur um ein Beispiel zu nehmen. Und dann komme ich da mit dem Auto an und da habe ich schon Level 120. Also deutlich, deutlich besser als das, was da angegeben wird. Und diese Rennen dominiere ich auch total. Die sind fast schon keine Herausforderung. Na, was heißt fast? Die sind eigentlich gar keine Herausforderung mehr, weil da werde ich sowieso Erster, weil mein Auto so gut ist. Und da entdecke ich überhaupt gar keinen Gummibandeffekt, weil da komme ich ins Ziel und dann echt viele, viele Sekunden später erst das Hauptfeld. Da kann ich wirklich einen lockeren und richtig großen Abstand herausfahren. Genauso umgekehrt, bleiben wir bei dem Beispiel, ja, 50 ist das Level, aber mein Fahrzeug hat nur Level 29. Ey, da kann ich so fehlerfrei fahren, wie ich will, die überrunden mich fast, weil ich überhaupt gar keine Chance sehe. Und wenn mein Fahrzeug, um auch hier wieder bei dem Beispiel zu bleiben, ein Level hat von 40 oder von 60, ja, also um diese 50 herum, dann sind das immer super spannende Rennen. Dann ist man gleich auf. Dann kann man Erster sein und wie bei Mario Kart schnell mal Achter sein und dann aber auch wieder mal Zweiter oder Dritter sein. Dann ist es wirklich auf Augenhöhe, diese Rennen. Und da finde ich das überhaupt nicht als Gummibandeffekt. Das ist einfach nur spannend. Und das ist fordernd. Und nicht jedes Rennen gewinne ich dann auch sofort. Manche muss ich 2-3 Mal wiederholen, um unter die ersten 3 zu kommen, was ich übrigens auch sehr gut finde. Du musst diese Rennen nicht gewinnen, sondern du musst, um einen gewissen Bonus zu bekommen, Loot zu bekommen, Follower zu bekommen. Das ist ja auch so die Währung, sage ich mal, bei The Crew 2. Da musst du immer unter die ersten 3 kommen. Also das ist auch sehr geil. Und ich muss sagen, diese Rennen finde ich unglaublich motivierend und packend und spannend und liegt ja so ein bisschen an mir. Wenn ich mit einem viel zu guten Auto dorthin komme oder einem viel zu schlechten Auto, ja, dann werde ich es höchstwahrscheinlich überhaupt nicht schaffen oder ganz leicht schaffen. Also ich finde, das hat The Crew 2 unglaublich gut gemacht. In diesem Vorwurf des Gummibandeffekts, den finde ich echt ätzend, weil da ist so eine Art Gummiband, wenn du halt ein Auto hast im ähnlich oder im Boot oder im Flugzeug mit einem ähnlichen Level, dann ist das immer eng auf eng. Aber das ist ja auch spannend, das ist auch geil. Aber du kannst es halt auch, du kannst das noch fordernder machen oder dir es ein bisschen erleichtern, wie dem mit welchem Fahrzeug und mit welchem aufgelevelten Fahrzeug du das Spiel einfach spielst. Also insgesamt muss ich sagen, ist The Crew 2 für mich eine echte Perle, es ist echt eine Überraschung. Ich finde das Spiel sehr, sehr, sehr geil. Ich habe mich schon auf das Spiel gefreut, aber ich muss sagen, es überrascht mich positiv auch noch Wochen immer noch und ich entdecke, wie gerne ich dieses Spiel starte. Man muss nur, und auch das ist vielleicht als letztes als Warnung gesagt bei The Crew 2, man muss nur die erste Stunde überleben. Ich finde, kaum ein Spiel ist so herausfordernd in der ersten Stunde wie The Crew 2 und herausfordernd meine ich in diesem Fall nicht positiv, sondern wirklich, ich habe oft gedacht, ich schalte aus, weil was für ein Scheiß ist das dann, ne? Nun bin ich ja ein Best-Ager-Gamer und kein junger Spieler und wenn ich jetzt ein ganz junger Videospieler bin, vielleicht finde ich dann die erste Stunde nicht so schlimm, aber man muss da echt durch, weil The Crew 2, du hast da 4 verschiedene Rennklassen. Und diese Rennklassen haben jeweils ihre Events und diese Rennklassen werden dir in der ersten Stunde erklärt. Und sowas mit so einem hohen Fremdschämenfaktor, dass du da hinfährst, wie die Leute da mit einem sprechen, das ist so Jugendsprache, aber so richtig peinlich, wo ich so denke, kein Jugendlicher spricht höchstwahrscheinlich so. Und ey, lass uns mal abhängen, Babe, und ey, Dude, und hör auf mich zu dissen, und was weiß ich. Also ganz, ganz, ganz schlimm. Und es ist peinlich, es ist peinlich. Ich habe dann etwas gemacht, was zum Glück geht bei The Crew 2, dass ich gesagt habe, okay, das Menü soll weiterhin in Deutsch sein, aber die Sprachausgabe auf Englisch. Auf Englisch ist das dann nicht ganz so schlimm, weil die deutsche Lokalisierung ist wirklich eine Katastrophe, um nicht zu sagen, fast sogar eine Vollkatastrophe. Geht wirklich gar nicht. Ist auch nicht typisch für Ubisoft, die eigentlich in den letzten Jahren da mal einen sehr guten Job gemacht haben. Aber das ist wirklich ganz, ganz, ganz schlimm. Und durch diese ersten, durch diese Stunde musst du durch. Aber wenn du es geschafft hast, wenn du da durch bist, dann garantiere ich euch, und ich spiele das Spiel jetzt schon viele Stunden, dann kommen ab und zu mal kleine Filmschnipsel, 20, 30 Sekunden Länge, mehr ist das nicht. Ansonsten, man ist völlig auf sich alleine gestellt, du musst da nicht mit den Leuten sprechen und reden und so weiter und so fort. Das ist wirklich nachher völlig entspannt und viel, viel, viel geiler, als man es nach einer Stunde vermutet, ja, also wenn das so ein Story-Modus gewesen wäre, wo ich dann ständig und immer, keine Ahnung, irgendwelche Konversationen gehabt hätte, dann wäre ich wahnsinnig geworden. Das habe ich zumindest jetzt in den letzten Stunden dann nicht mehr erlebt und The Crew 2 ist wirklich ein sehr gutes Spiel, muss ich sagen. Sehr, sehr gut. Jo, was soll ich euch denn noch sagen? Schon wieder über eine halbe Stunde her und ich spreche hier alleine ins Mikrofon. Ist für mich immer ein bisschen anstrengend, natürlich alleine so einen Podcast aufzunehmen. Für euch ist wahrscheinlich auch ein bisschen anstrengend, sie das Ganze immer anzuhören. Ich weiß gar nicht, hört ihr das eigentlich in einem weg? Oder teilt ihr euch das lieber nochmal auf? Ich weiß es nicht. Ja, da kann ich vielleicht noch über einen Titel sprechen, der mir momentan besonders am Herzen liegt, und das ist Detroit Become Human. Ich wundere mich ja auch, dass die, zumindest im Moment der Aufnahme am 9. Juli, habe ich bisher 5 Streams gemacht und ich bin echt überrascht, das sind die Streams, wo ich auch am meisten Reaktionen bekomme. Die haben nicht immer viele Zuschauer, 70 Zuschauer, 80 Zuschauer, 100 Zuschauer. Es ist nicht die Welt, es ist jetzt nicht viel, aber über Twitter oder über YouTube oder teilweise von denen, die mich privat kennen, über WhatsApp. Unglaublich, wie viel Feedback ich da bekomme auf dieses Spiel. Und ich muss auch sagen, Detroit Become Human rockt mich total. Was für ein geiles Spiel ist das? Und aus einem ganz anderen Grund kann ich auch hier sagen, wenn jemand so ein Spiel, ein Spielgenre wie Detroit Become Human, wenn jemand das nicht gut findet und dann sagt, das ist doch kein richtiges Videospiel, dann würde ich sogar noch nicht mal widersprechen, weil du hast keine Challenge bei Detroit Become Human. Da geht es nicht um Reaktionen oder um dass man irgendwie der Beste ist am Controller. Das ist kein Spiel, wo man irgendeinen Wettbewerbsgedanken hat. Natürlich ist es, wenn man so will, eher eine interaktive Geschichte. Es ist wie ein Film, den man irgendwie ganz intensiv miterlebt. Aber was mir so unglaublich gut gefällt bei diesem Spiel von Quantic Dreams, und ich verfolge die Projekte von Quantic Dreams schon seit Beginn seitdem sie Videospiele machen, mit Abstand ist dieses hier ihr bestes Spiel. Ich habe Fahrenheit damals auch sehr begeistert bis zum Ende gespielt. Ich glaube, das war so mit ihr erstes, ne, von David Cage und Quantic Dreams. Ich weiß nicht, war es noch PlayStation 2 Zeiten oder so, schon sehr lange her. Das fand ich sehr mystisch, aber diese Art Spiel hat mir halt total gefallen, wo man eigentlich gar nicht viel machen kann, wo man nur so ein paar Quicktime-Events hat und wo man einige Entscheidung, gehst du nach links oder nach rechts oder so machen kannst, aber ansonsten hast du da ja gar nicht so viel zu tun. Aber ich fand halt die Story damals bei Fahrenheit unglaublich fesselnd und packend und das war mal ganz neu, es war mal ganz anders und das fand ich super. Und alles, was danach kam von Quantic Dreams, ich weiß jetzt gar nicht mehr, in welcher Reihenfolge das war, sei es Beyond Two Souls oder Heavy Rain oder so weiter, diese Spiele habe ich keine 20% gespielt. Ich habe sie mir alle gekauft, aber ich habe sie keine 20% gespielt, weil das eine war mit kleinen Kindern, das andere war irgendwie so ein bisschen sehr mystisch, die Charaktere haben mir nie gefallen, die Story war für mich, die hat mich nie gepackt, sowohl bei Beyond Two Souls als auch bei Heavy Rain, das war nichts, wo ich gesagt habe, da möchte ich unbedingt wissen, wie es weitergeht. Und deswegen war ich jetzt auch echt distanziert, als ich das gelesen habe von Detroit Become Human. Natürlich sahen die Screenshots, die man immer gesehen hat, sahen super aus. Aber habe ich so gedacht, ach nee, ich habe denen jetzt schon so oft eine Chance gegeben und es hat mich irgendwie nie gepackt, bis aufs allererste Mal Fahrenheit. Wo ich so gedacht habe, nee, das interessiert mich nicht. Ja, und dann haben Quantic Dreams etwas sehr Schlaues gemacht. Sie haben eine Demo-Version gehabt oder eine Open Beta oder so für ein paar Tage, wo man dann eine kleine Sequenz des Spiels spielen konnte. Und das habe ich zum Glück auch gestreamt. Das sieht man auch auf meinem YouTube-Gaming-Kanal. Und das hat mich total gepackt und ich war mega begeistert und habe mir dieses Spiel dann doch gekauft. Und seitdem, habe ich es sechsmal an sechs Abenden gespielt. Fünfmal davon habe ich es gestreamt, einmal nicht. Und alles Weitere, was ich jetzt spielen werde, werde ich auch wieder streamen, weil es bringt mir total Spaß, dass Leute dazu gucken und mir Tipps geben, wie sie jetzt reagieren würden in der einen oder anderen Szene. Und ja, vor allen Dingen, was mich so begeistert, ist die Story. Und es ist für mich dann auch als Let's Player in diesem Moment ja auch so schön, dass ich einfach mal meine spontanen Gedanken, die ich gerade habe, irgendwie auch mal loswerden kann. Und die Story ist einfach genial, empfinde ich. Ja, es spielt in logischerweise in Detroit in der Zukunft, wobei ich weiß gar nicht, ich glaube 2054 oder so ähnlich. Also es ist jetzt gar nicht so, es sind nicht hunderte von Jahren weit weg, sondern nur ein paar Jahrzehnte. Und die Welt hat sich insofern weiterentwickelt, dass es einen Hersteller gibt, der heißt, oh Gott, wie hieß denn der jetzt noch? Cyberlife, genau, Cyberlife. Ich glaube, ich muss noch was trinken, meine Stimme versagt gleich. Moment. Naja, war auch nicht mehr viel drin jetzt. Und die stellen Androiden her. Und zwar völlig unterschiedliche Art von Androiden. Es gibt Androiden, die im Haushalt helfen. Es gibt Androiden, die, keine Ahnung, ganz normale Jobs machen, wie Busfahrer oder wie was weiß ich. Ja, oder Hafenarbeiter oder keine Ahnung. Bis hin zu natürlich auch Bordellen als Sexobjekt oder was weiß ich. Also du hast alle möglichsten Arten von Androiden, die auch Kindererziehung machen oder was weiß ich. Alles, was du dir vorstellen kannst, ja. Das können Androiden machen. Und ein Teil der Menschen, die in Detroit leben, lieben diese Erleichterung des Lebens. Finden sie total super. Und andere wiederum demonstrieren dagegen und haben richtig einen Hass auf diese Androiden, weil sie nämlich die Jobs wegnehmen, die einfachen Jobs wegnehmen, weil wer braucht dann noch einen Kellner oder so? Können ja alles Androiden machen, ne? Die keinen Lohn benötigen und die du, keine Ahnung, ja. Also insofern ist diese Gesellschaft in Detroit sehr gespalten und man selber steuert drei Androiden, immer einen zur Zeit, ne? Man steuert eine gewisse Sequenz, die kann manchmal 5 Minuten lang sein, die kann manchmal eine halbe Stunde lang sein, ist wirklich sehr unterschiedlich. Zum einen steuert man einen Detective, Connor heißt er, oder heißen wir dann, ne? Connor oder Connors. Wir assistieren einem Inspektor, also einem echten Menschen, das Phänomen der Abweichler, so ein bisschen, also was heißt ein bisschen, der soll das Phänomen der Abweichler auf die Spur gehen. Was Abweichler sind, da komme ich gleich zu. Und wir assistieren halt diesem Polizisten, diesem Kollegen und versuchen, den bestmöglichen Job als Polizist oder als Inspektor zu machen. Ne? Dann steuern wir eine Frau oder einen weiblichen Androiden, Kara. Und Kara ist eine ganz normale Hausangestellte, die von dem Besitzer gekauft worden ist, um das Haus sauber zu halten, um zu kochen, um die Küche sauber zu halten, um das Kind, eine kleine Tochter, um diese Tochter irgendwie zu erziehen und als Babysitter da zu sein. Und was da genau in dieser Familie vorher passiert ist, weiß man nicht. Die Frau hat aber definitiv dieses Haus verlassen. Das heißt, in diesem Haus lebt nur noch der Mann mit seiner Tochter und dieser Mann ist völlig überfordert, stark Alkoholiker, Drogenkonsument und schlägt dieses Kind auch und wird übergriffig und ein ganz unangenehmer Zeitgenosse. Und Kara kommt dann in eine Situation, wo sie als Android, die ja eigentlich ihrem Besitzer immer gehorchen muss, wo sie auf einmal in einen Gewissenskonflikt kommt, dass sie sagt, was mache ich jetzt? Ne? Bleibe ich jetzt hier an der Seite meines Besitzers und wenn der das Kind schlägt und so weiter, dann ist das halt so. Oder kommt ein menschlicher Zug zustande und ich versuche, diesem kleinen Kind zu helfen. In dieser Situation ist man als Kara. Und den dritten Charakter, den man spielt, ist Marcus. Und Marcus ist der Assistent, also auch logischerweise ein Android, ist der Assistent eines Künstlers, eines Malers, eines Freigeistes, der seinem Androiden Marcus immer wieder die Freiheit erklärt und was Kunst bedeutet und Poesie bedeutet. Und der ihm freies Denken erklärt und ihn auch animiert, frei zu sein. Und als dann etwas passiert mit seinem Mentor, mit diesem Künstler, da passiert dann auch was mit Marcus. Und er entwickelt sich dann in einer gewissen Art weiter. Also wie soll ich euch das noch erklären, ohne euch zu viel zu verraten? Und das Spannende ist, wir steuern mal den Connors, dann steuern wir mal Marcus, dann steuern wir mal Kara. Und alle drei Androiden haben ganz unterschiedliche Blickwinkel auf das Leben und auch auf das Dasein als künstliche Intelligenz, als Android. Und das ist bis jetzt. Ich weiß nicht, wie weit ich durch bin. Ich weiß nicht, ob heute Abend, wenn ich das Spiel wieder spielen werde und wieder streamen werde. Ich habe keine Ahnung, ob ich heute Abend schon das Ende sehe oder ob ich noch nicht mal die Mitte des Spiels erreicht habe. Ich weiß es wirklich nicht. Aber bis jetzt ist diese Story so unglaublich geil geschrieben und das Spiel sieht auch fantastisch aus. Die Figuren bewegen sich in der einen oder anderen Szene sehr hakelig und künstlich, leider. Aber ansonsten muss ich sagen, hat Quantic Dream da auch einen wirklichen Quantensprung gemacht, was die Intensität ihres Spieles angeht. Das war bei den Spielen davor bei weitem nicht so hoch. Also ich finde hier die Charaktere, alle drei Charaktere, faszinierend. Ich finde generell faszinierend, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Was bedeutet künstliche Intelligenz und was bedeutet das für unsere Zukunft? Das finde ich auch wahnsinnig spannend und in welche Richtung sich das entwickelt. Also ich muss sagen, dieses Spiel, ich bin völlig geflasht. Und manchmal ist es auch ganz erdrückend. Es gab die ein oder andere Szene, die ich schon gespielt habe, die war fast wie so ein Horrorfilm, weil da passieren Dinge manchmal mit diesen Androiden, sei es von Menschenseite oder sei es aus technischer Seite, die sind schwer zu ertragen für mich als mitfühlender Videospieler. Aber sie verstärken dadurch natürlich auch noch die Intensität und das Mitgefühl und das Mitfiebern mit den drei Protagonisten. Also Detroit Become Human ist für mich der Überraschungshit im ersten Halbjahr, weil damit hätte ich so nie gerechnet, dass mich ein Spiel mal so anders packt als ein übliches Videospiel. Das ist wirklich fantastisch. Und das lege ich euch echt, echt ans Herz. Und wenn ihr das spielen wollt, dann mache ich jetzt was ganz Ungewöhnliches. Dann würde ich sagen, dann guckt euch bitte kein Stream von mir an, weil das Entscheidende an solchen Spielen ist natürlich die Story und wie man sie empfindet. Und wenn man es selber noch nicht gespielt hat, aber richtig jetzt vielleicht nach den Erklärungen, die ich gegeben habe, vielleicht richtig Bock bekommt auf dieses Spiel, dann muss ich sagen, dann guckt ihr euch keinen Stream an, dann guckt euch gar nichts mehr an, keinen Trailer, lest nichts, kauft euch das Spiel, es gibt's exklusiv nur für die PlayStation 4, dann kauft euch dieses Spiel und erlebt es neu. Und ihr werdet von der Grafik und von dem Storytelling echt umgehauen werden. Also ich bin umgehauen, ich bin völlig begeistert und ich denke, dass das ganz vielen ebenso ergehen wird. Jo, also dafür, dass im Juli kaum Spiele erscheinen, ist das doch mal wieder eine ganz lange Folge geworden und ich habe noch gar nicht über Mario Tennis Aces gesprochen, auch ein Titel, den ich mir Ende Juni gekauft habe, aber bis jetzt noch kaum gespielt habe, weil ich halt völlig geflasht bin von Detroit Become Human und von The Crew 2. Deswegen keine Zeit momentan für Mario Tennis Aces, werde ich aber sicher jetzt im Juli in den nächsten Tagen und Wochen sicher auch aufholen und mehr spielen, sodass ich darüber berichten kann. Bleibt mir zum Schluss nur noch zu sagen, welche sind meine Top 3 Titel für den Monat Juli 2018. Ist jetzt nicht ist wirklich schwer zu erraten. Auf Platz 3 würde ich sagen, ist immer noch PUBG, weil ich in den letzten Wochen wirklich tolle PUBG-Abende hatte und PUBG auf der Xbox One bringt mir wirklich unglaublich viel Spaß. Also für mich Platz 3 PUBG, Platz 2 ist, und dann wird es echt eng zwischen Platz 1 und Platz 2, weil beides momentan mich sehr begeistert, aber Platz 2 würde ich dann sagen ist The Crew 2 und auf Platz 1 momentan Detroit Become Human. Das sind so die, ja, das ist mein Ranking für den Monat Juli. So, Freunde, das waren jetzt gut 50 Minuten wieder erster deutscher Videospiel-Podcast für den Juli 2018. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Das heißt, warte mal ganz kurz, bevor ich jetzt hier den großen Abgesang mache. Ich hatte vor ein paar Tagen über den ersten DVP, hatte ich gefragt, habt ihr Themen die ihr unbedingt hören wollt, die ich besprechen kann. Und ich gehe jetzt hier mal live rein und guck mal, was habt ihr geschrieben? Old Trash hatte geschrieben, ich würde gerne deine Meinung zu The Crew 2 hören und den Unterschied zur Wertung fast aller Magazine würde mich interessieren. Also Old Trash, ich denke, deine Frage habe ich beantwortet. Ich habe jetzt viel gesprochen zu The Crew 2 und die und also zwischen den Magazinen habe ich kaum eine unterschiedliche Wertung festgestellt, sondern zwischen meinem persönlichen Eindruck und den Wertungen der professionellen Journalisten. Und den Unterschied, denke ich, habe ich ganz gut erklären können. Außerdem würde ich gerne wissen, ob du irgendwelche Top 2D Indie-Titel auf der Switch zockst. Nein, Old Trash, muss ich dich enttäuschen, tue ich momentan nicht. Wenn du da einen Tipp hast, dann schreib den bitte über Nintendo, über die Switch. Kann man sich da auch befreunden, eigentlich mit Spielern? Könnte ich mir gut vorstellen. Wüsste es jetzt aktuell nicht. Ja, stell einfach mir, Derek Hopes, gerne eine Freundschaftsanfrage und jeder andere kann das natürlich auch von euch auch gerne tun oder ansonsten natürlich über den Twitter-Weg. Maurice Franck hat dann geschrieben, ja, ich möchte auch was hören zu The Crew 2 und zu Onrush. Bin von beiden Titeln begeistert, obwohl die Wertungen nicht überragend ausgefallen sind. Onrush, lieber Maurice, habe ich tatsächlich jetzt gespielt. Gestern am Sonntag, den 8. Juli, habe ich mal für, 1,5 Stunden gespielt. Wie ich das empfunden habe, das kannst du dir angucken, und zwar jede einzelne Minute, denn mehr habe ich auch nicht gespielt. Ich habe nur diese 1,5 Stunden gespielt und die habe ich gestreamt, also auf meinem YouTube-Gaming-Kanal Derek Hopes ist dieses Video zu sehen. Warte mal ganz kurz, jetzt gehe ich dann doch mal ganz schnell ins Internet, um dir zu sagen, YouTube-Gaming, warte mal. So viel Zeit muss sein. Das ist Hope spielt live, so heißt ja mein Format. Und das ist Folge 17 geworden. Hope spielt live, Folge 17, On Rush. Gott, erst 37 Aufrufe, sehr wenig. Also könnt ihr euch nochmal angucken. Oh Gott, echt wenig. Ja, aber um das hier schnell im Podcast zu sagen, das ist ja wirklich ein ganz spezieller Racer. Da muss man erstmal, sag ich mal, die Grundidee verinnerlichen, weil bei diesem Racer geht es ja gar nicht darum, Erster, Zweiter oder Dritter zu werden und irgendwelche Rundenzahlen oder Kilometer abzureißen, sondern es ist ja mehr ein Battle, ein Team gegen das andere Team, was dann gewisse Dinge lösen muss, Crashs oder durch Tore fahren oder wie auch immer. Also ich finde diese Grundidee echt geil. Das sage ich auch in dem Video. Ich finde die echt spannend. Kann mir vorstellen, mit Freunden, also wenn jetzt die Best Ager Gamer Community Bock hätte auf dieses Spiel, würde ich definitiv mir dieses Spiel dann auch zulegen. Aber obwohl es grafisch und technisch toll gemacht ist, mir war das auch nach 1,5 Stunden schon ein bisschen wenig Abwechslung, weil irgendwie ist dann doch mehr oder weniger immer das Gleiche. Und das als Vollpreistitel 70 Euro, boah, finde ich schwierig. Mir tun die Entwickler so ein bisschen leid, weil das sind ja die Jungs oder Teile von den Jungs, die auch MotorStorm gemacht haben, was eine super geile Rennserie damals war. Und ich glaube, dass hier ganz viel Know-how und auch sehr viel Liebe zum Detail drin steckt. Ich glaube, es ist einfach ein toll und sehr professionell gut gemachtes Videospiel, gar keine Frage. Aber nichtsdestotrotz, ob mich das jetzt viele Abende vor der Konsole, ich glaube, das hängt wirklich damit zusammen, wenn es Freunde spielen, dann kann man da Wochen und Monate Spaß mit haben mit diesem Spiel. Aber so alleine, glaube ich, dann eher weniger. Ich bin mal gespannt, was da so passiert. Auf der Xbox One X, zumindest heute am Montag, den 9. Juli, gibt es dieses Spiel ausschließlich nur für 69,90, also für 70 Euro. Bei der PlayStation 4, zumindest an diesem Wochenende, gab es halt eine kostenlose Demo und der Preis wurde auch um 50% gesenkt und kostete nur noch 35 Euro, obwohl das Spiel erst einen Monat alt ist. Das ist dann für mich immer so ein bisschen bitter, wenn ich das so höre, weil dann denke ich, mein Gott, wie viele Männer und Frauen haben an diesem Spiel Monate, wenn nicht sogar Jahre gearbeitet, wurden hoffentlich angemessen fair bezahlt von ihrem Arbeitgeber und da stecken viele Menschen ein Stück ihres Lebens und ihr Stück ihres fachlichen Know-hows rein. Ey, und dann wird das und eigentlich ja auch präsentieren das auch zu einer guten Zeit, weil so ein Titel würde im Herbst, Spieleherbst, sich auf total untergehen. Jetzt der Sommer ist eigentlich dafür ideal für so einen Titel, aber irgendwie scheint er dennoch unterzugehen. Und so ganz, also unverständlich finde ich es nicht. Also so richtig begeistert hat mich Onrush jetzt nicht, aber ja, wenn man da drin ist, ich habe es jetzt, alles, was ich jetzt sage, wiederhole ich mich, wenn man jetzt die Grundidee versteht und die, glaube ich, habe ich nach 1,5 Stunden verstanden, guckt dir gerne mein Video an und wenn man das jetzt Ganze mit Freunden spielt, kann ich mir auch vorstellen, dass man da extrem viel Spaß haben kann. Ich bin gespannt. Gut, Lukas hat geschrieben, würde auch gerne wissen, ob einer von euch mal ein Dark Souls oder ein vergleichbar schweres Spiel sich rangetraut hat. Und wenn ja, was sind eure Erfahrungen? Viele sagen, dass sie den Frust nicht aushalten. Dabei ist es meiner Meinung nach oft nur die falsche Herangehensweise. Lukas, da sprichst du mit mir den Falschen an. Ich hatte ja auch gehofft, dass Holle schon in dieser Folge mit an meiner Seite sitzt. Tat er ja leider nicht, konnte er leider nicht. Ich hoffe, das wird er in den nächsten Monaten tun, weil ich glaube, da ist Holle der deutlich bessere Ansprechpartner. Ich persönlich schrecke sehr ab vor Spielen, wenn sie zu schwer sind. Ich persönlich freue mich immer, wenn ich irgendwo bei 4Players oder GamePro lese, eigentlich ein geiles Spiel, aber leider ein bisschen zu einfach. Dann weiß ich, es ist genau richtig für mich, weil ich suche nicht mehr die Challenge. Das habe ich als Videospieler auch eine Zeit lang gemacht, aber jetzt bin ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter zu tun hat, aber meine ganze Einstellung, ich will einfach entspannte, schöne Stunden vor meiner Konsole haben. Was nicht bedeutet, es muss alles leicht von der Hand gehen. Bei The Crew 2 habe ich mehrere Rennen auch schon 10 oder 12 Mal gemacht. Und dann gibt's auch so Spiele wie meinetwegen Trials, ja, dieses Motorradrennspiel, da habe ich irgendwie auch wahnsinnig Spaß dran, auch 50 Mal irgendwie versucht, die Strecke zu fahren. Und irgendwie begeistert mich dann manchmal auch so ein Spiel. Aber solche Spiele wie Dark Souls, die schon so einen Ruf haben, dass sie schwer sind, oder Cuphead, dieser exklusive Titel für Xbox, ja, wo alle geschrieben haben schon, boah, was für ein bockschweres Spiel, dann weiß ich schon, das ist überhaupt nicht meins, weil das, ja, das interessiert mich nicht. Da genieße ich Detroit Become Human, da ist null Challenge, ja, aber eine geile Story, und das ist dann etwas, was mich mehr abholt. Maurice schrieb da nochmal, Holle, 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 ich glaube das doch erst, wenn ich seine liebliche Stimme im Podcast wieder höre. Das war höchstwahrscheinlich deine Antwort auf, dass Holle leider nicht kommt, weil da habe ich unsere Hörer über Twitter schon informiert, dass Holle leider in diesem Monat nicht dabei sein wird. Und dann habe ich, ach ja, das kann ich euch auch noch erzählen, dann habe ich eine Idee gehabt, spontan am Wochenende, und habe mal einen Trailer reingestellt über unseren Twitter-Account und habe den genannt, warte, ich kann euch das vorlesen, warte, wie habe ich den genannt? Was habe ich da hingeschrieben? Erster DVP-Twitter-Trailer. Ne? Und dann, wie ist eure Meinung zum Spiel? Und dann 1 bis 5 Punkte, 1 ist schlecht und 5 ist herausragend. Und dann habe ich einen Trailer genommen von, wie hieß denn dieses Spiel? Horizon Chase Turbo, genau, dieses Spiel. Kleiner Racer für zwischendurch. Da hatte ich nämlich an dem Tag, wo ich diesen Trailer reingestellt habe, über Insert Moin den Podcast gehört zu diesem Spiel. Und ja, und daraufhin habe ich halt auch ein paar Reaktionen bekommen. Unter anderem, wie gesagt, von Joey, von Maurice und von dem Matthias Schneider. Aber alle von euch haben gesagt, naja, geht so irgendwie, dieses Spiel. Ich glaube, es ist nicht so der größte Hit. Und damit mögt ihr wohl recht haben. Gut, also, jetzt ist eine gute Stunde um. Vielen Dank an dieser Stelle noch einmal für euer Ohr. Vielen Dank, dass ihr den ersten DVP wieder supportet. Vielen Dank, jetzt im Voraus schon mal für das ein oder andere Feedback, das ich hoffentlich wieder bekommen werde über Twitter. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen einen schönen Juli, der das Wetter insgesamt, jetzt nicht durchgehend jeden Tag brillant, aber insgesamt ist das doch ein saugeiler Sommer bisher gewesen. Und hoffen wir mal, dass der auch im Juli so weitergeht. Und dann irgendwann im August, da melden wir uns wieder mit dem ersten deutschen Videospiel-Podcast. Und ich hoffe sehr, garantieren kann ich es nicht, aber ich hoffe sehr, dann mit Holle an meiner Seite. Dankeschön und tschüss aus Hamburg.